Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Und in dem geht es um Computerspielsucht bei Erwachsenen. Autorin ist Lydia Heller.
Diesen am Ammersee. Ein sonniger Aprilnachmittag. Der Löwenzahn blüht, die Bäume in jungem Grün. Oberhalb des Ortes ein kleines Gehöft. Zwei Hunde, Schafe, Esel.
Hallo Pietro. Lauf vor. Mein kleiner Bub. Mein kleiner Bub. Bin ja freilich.
Im Eselstall eine Gruppe Frauen und Männer. Sie striegeln die Tiere, unterhalten sich, scherzen.
Wenn sie jetzt noch weiter schiebst, dann hocke ich im Wasser und dann bin ich pissig.
Tiertherapie der psychosomatischen Klinik Kloster Diessen bei Markus Schnitzler und Nadja Tienelt.
Der Esel, der sagt halt, ich bin jetzt da und wenn du jetzt Lust hast, kannst du ein bisschen streicheln, musst aber nicht. Und auf einmal lösen sich da Dämme. Und der Esel macht nichts, was er nicht will.
Zum Beispiel in der letzten Gruppe, ein sehr junger Patient, der war erst 18, der hat geführt, die Esel geführt, durch den Wald, den Berg hoch. Und der war so stolz, dass er bergauf mit dem Esel diese Strecke bewältigt hat. Und es sind auch ein paar Tränen geflossen bei ihm, die habe ich bemerkt. Er hat seinen Körper gespürt, er hat seine Muskeln gespürt, er hat gespürt, dass der Esel mitkommt, freiwillig, dass ihm jemand folgt.
Licht und Luft, andere Lebewesen, der eigene Körper. Wer ins Kloster Diessen kommt, eine Spezialklinik unter anderem für Internet- oder Computerspielsucht, für die oder den ist das fremd geworden.
Einer der ersten Patienten, den wir da oben hatten, der hat wirklich 19 Stunden am Tag gezockt. Er hat mir dann erzählt, seine größte Errungenschaft war ein Klostuhl, weil dann musste er nicht mehr aufstehen. Alles hat drunter gelitten. Der hat gesagt, er hat sich einfach nicht mehr umgezogen. Waschen und Essen war so nebensächlich und hat sich da so zugemüllt und hat alle Kontakte nach draußen komplett abgebrochen. Der konnte auch nicht laufen. Wir sind dann ein Stück über die Wiese gegangen und hat er gesagt, er war schon jahrelang nicht mehr so weit im Gelände. Das war aber eine Strecke von keine 500 Meter.
Pubertierende Jungs in dunklen Zimmern. Da zocken sie. Bei Pizza und Energydrinks, Tag und Nacht, vermutlich Ballerspiele. So das Klischee, wenn es um Gamer und Computerspiele geht. Es hält sich hartnäckig. Der Verdacht der Sucht schwingt immer mit. Zu Unrecht. Und auch wieder nicht. Rund 60 Jahre nach der Entwicklung des ersten Computerspiels sind Konsolen, Handy und Online-Spiele fester Bestandteil von Alltag und Freizeit. Etwa die Hälfte der Menschen in Deutschland gab 2021 an, regelmäßig Computer zu spielen. Männer und Frauen gleichermaßen, Durchschnittsalter Mitte 30. Und ja, für einige von ihnen ist das Spielen zum Problem geworden, zur Sucht. Fachleute ordnen sie unter internetbezogene Störungen ein.
Es gibt weltweit immer wieder Studien, die sich mit der Prävalenz, das Auftreten von Internet- und Computerspielsucht beschäftigen. Die zeigen sehr klar, dass die Computerspielsucht am häufigsten ist, gerade auch, wenn es darum geht, Menschen zu behandeln. In den Studien an größeren Populationen findet man ganz viele Social-Media-Süchtige auch. Das sind eher Frauen, vor allem junge Frauen. Die dritte Gruppe sind die Online-Sex-Sucht-Varianten.
Bert de Wild, Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und psychosomatische Medizin und Gründer der Klinik Kloster Diessen. Er beschäftigt sich seit rund 20 Jahren mit den Folgen der Nutzung digitaler Medien.
Insgesamt muss man sagen, bewegen wir uns jetzt, wenn man ganz vorsichtig schätzt, auf eine Zahl von 1-2% der Bevölkerung. Das sind über 1 Million dann in Deutschland.
Studien, die vor allem Jugendliche untersuchten, kommen auf deutlich höhere Zahlen. Ihnen zufolge liegt der Anteil der Heranwachsenden, die Anzeichen für eine Internet-, Social Media- oder Spielesucht zeigen, zwischen 1 und sogar 9%.
Die Computerspielsüchtigen werden zunehmend erwachsen. Das heißt, die Internet- und Computerspielsüchtigen wachsen nach wie vor.
Tobias zum Beispiel, 27 Jahre, aus München.
Hallo. Ich bin Lydia. Und wir gehen jetzt hier rein?
Ja, wahrscheinlich.
Er ist seit einigen Wochen Patient im Kloster Diessen.
Ich bin hier primär wegen Computersucht, aber auch wegen Depression.
Tobias heißt nicht Tobias. Und auch der Gedanke, dass ihn jemand an der Stimme erkennen könnte, ist ihm unangenehm. Deshalb spricht hier jemand anderes für ihn. Dabei scheint nichts an Tobias auffällig. Er ist aufmerksam, antwortet freundlich, wirkt sportlich und aufgeräumt. Er hat nie die Schule geschwänzt. Schon als Grundschüler allerdings spielt er viel. Erst Gameboy, später vor allem Online-Multiplayer. Oft vom frühen Nachmittag an bis weit nach Mitternacht. In den Ferien bis morgens um 5 oder 6. Er macht Abitur. Dass etwas schief läuft, deutet sich aber erst richtig an, als mit der Schule die klare Tagesstruktur wegbricht.
Ich habe danach studiert, aber irgendwann habe ich schon gemerkt, mir fällt es extrem schwer. Ich könnte mehr machen. Aber der Computer hat einfach den Raum eingenommen und ich wollte ihn auch dem Computer überlassen, sag ich mal.
Einen Bachelorabschluss in Informatik hat er trotzdem in der Tasche. Derzeit macht er seinen Master.
Das Problem ist, dass ich sag mal, die Minimalanforderung für ein Leben erfülle. Also, ich habe eine Aussicht auf eine berufliche Zukunft. Aber es ist nichts, was dieses Leben füllt. Kaum Freundschaften, keine Beziehung, keine Hobbys. Nichts, wo ich wirklich sagen würde, das mache ich gern. Der Computer erfüllt ja auch nicht das Leben. Der Computer macht mir zum Großteil der Zeit nicht mal mehr Spaß, weil ich nicht sage, hey ja, jetzt sitze ich gerne vor dem Computer, sondern es ist mein Standardzustand fast schon. Der Moment, wo ich mir wirklich eingestanden habe, dass ich süchtig bin, war nach einem Urlaub. Mit Freunden tatsächlich, wo es mir eigentlich recht gut ging. Dann bin ich nach Hause gekommen und habe 2 Wochen straight durchgezockt. Einfach nur straight durchgezockt. Und da ist mir dieser Unterschied klar geworden zwischen, okay, ich bin im Urlaub mit Freunden und es geht mir gerade recht gut und ich sitze am Computer. Ich tue das, was theoretisch ja mein Hobby ist. Und es geht mir richtig scheiße.
Ob und wenn ja wie es möglich ist, von digitalen Medien abhängig zu werden, beschäftigt die Forschung etwa seit Ende der 1980er Jahre. 1995 entsteht in den USA das erste Zentrum zur Behandlung von Internetabhängigkeit. 2013 gerät speziell die Computerspielsucht in den Fokus. 9 Kriterien gelten inzwischen als gut erforscht. Wenn die Gedanken ständig ums Spielen kreisen etwa und mehr Zeit mit Spielen verbracht wird, wenn jemand unruhig und gereizt auf den Entzug von Spielen reagiert und Hobbys, Schule oder Arbeit übers Spielen vernachlässigt. Sind mindestens 5 Kriterien 1 Jahr lang erfüllt, kann eine sogenannte Gaming Disorder vorliegen. Seit 2019 steht die Diagnose offiziell im Krankheitsklassifikationskatalog ICD-11 der WHO.
Es gab einige Kolleginnen und Kollegen, insbesondere aus auch den Sozialwissenschaften, es gab aber auch Psychologen, die das schwierig fanden und sagten, das ist eine Pathologisierung von Verhalten, von eigentlich auch normalem menschlichen Verhalten.
Thorsten Quandt, Professor am Institut für Kommunikationswissenschaft der Universität Münster, ist damals einer von 37 Wissenschaftlern, die sich in einer Fachzeitschrift kritisch zur Einführung der Diagnose Gaming Disorder äußern.
Also es ist nicht so, dass jemand in Abrede stellen möchte, dass es Problemfälle gibt und auch Nutzerinnen und Nutzer, die sich im Spiel verlieren. Sondern der Gegenstand der Debatte war im Prinzip, dass die Daten nicht darauf hindeuteten, dass das langfristige Probleme waren. Und das passte eigentlich nicht zu dieser Aussage, das ist eine Suchterkrankung und betrifft größere Teile der Bevölkerung. Es fehlen Differenzierungen. Im Prinzip wurde ja das Spielen quasi grosso modo als ein Problem definiert. Und das muss man sich ja so vorstellen, man würde sagen, ja, Fernsehen macht per se süchtig oder Lesen macht per se süchtig.
Gibt es erst einmal eine Diagnose, eine Klassifikation exzessiven Computerspielens als Krankheit, so befürchteten KritikerInnen, dann legt das eine Kausalität nahe, die auf eine falsche Fährte führen kann. Ein Medium wird zum Suchtmittel erklärt, dessen Nutzung immer begleitet ist von der Gefahr der Abhängigkeit. Und das aufgrund von Kriterien, die vor allem die Intensität der Nutzung erfassen und wie sehr diese von einem als normal definierten Alltag ablenkt.
Wenn ich dieses Prinzip anlege, dann gibt es irgendwo den Punkt, wo ich dann fast alles pathologisieren kann, was Leute extrem machen. Also da ist es dann auch eine Frage ja der Bewertung. Also wenn jemand ein Hobby hat, was besonders wertvoll ist, also er liest Bücher oder betätigt sich kreativ, scheint es niemanden zu stören, wenn diese Personen das für viele Stunden am Tag machen. Und wenn ich mit derselben Logik eigentlich rangehen würde und würde sagen, das hat ein hohes Zeitkontingent, wir haben eine Okkupation der Gedanken, oder es gibt beispielsweise auch Konflikte mit Partnerinnen und Partnern. Also wenn ich diese Kriterien ansetze, dann kann man viele Hobbys auch schon pathologisieren. Ja, also das finde ich sehr schwierig, da überhaupt eine Grenze zu ziehen. Deswegen finde ich das Grundprinzip schwierig.
Und dann folgen wir einfach gemütlich. Wir gehen in das Dach.
Freitagabend. Ein Ort in der Nähe von Köln. Ein großzügiges Einfamilienhaus. Hier wohnt Hanno mit Frau und zwei Kindern. Er ist Anfang 50, Berater für IT- und Digitalisierungsstrategien. Seit Jahren in Leitungspositionen, derzeit in einem großen deutschen Unternehmen. In seinem Zimmer zwei Schreibtische mit jeweils mehreren großen Monitoren, Headsets, Mikrofon, ergonomische Stühle. Im Sideboard unter der Dachschräge Spiele.
Ja, mein Chef hat irgendwann, ich habe mal diese, ne, bei einer Videokonferenz ist irgendwie im Hintergrund, dieses Hintergrund wegmachen, hat nicht funktioniert. Und dann sah er im Hintergrund diese ganzen Bücher und meinte, ist das Ihr Kinderzimmer?
Ich meine, du guckst dich um, du siehst irgendwie diese ganzen Sachen, die ich hier stehen habe. Irgendwie, ich habe hier Dungeons and Dragons Bücher, Terry Pratchett, Warhammer 40k, die ganzen Spieleverpackungen, die noch irgendwo rumstehen und sonst irgendwas. Das ist aber für viele Leute immer noch so ein, das ist für viele tatsächlich ein Makel, sowas zu machen.
Auch Hanno möchte vielleicht deshalb nicht mit seinem richtigen Namen auftauchen.
Ich würde jetzt mal World of Warships starten. Das ist das Spiel, was ich gerne einfach abends starte.
World of Warships oder World of Tanks spielt Hanno nahezu täglich. Manchmal 15 Minuten, manchmal 3 oder 4 Stunden lang. Dazu aktuell Star Trek Fleet Command auf dem Handy. Das neu gekaufte Dune ist noch nicht ausprobiert. Computerspiele, erzählt Hanno, gehören zu seinem Leben, seit er 7 ist. Anfang der 1980er spielt er zusammen mit 3 Schulfreunden
jede mögliche freie Minute.
In der Schule sind sie die Nerds.
Ich kann mich noch super gut an Elite erinnern. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du hast einfach ein Raumschiff und die Milchstraße. Und man muss gucken, was man macht. Und das hat uns so fasziniert, dass man da einfach von Sonnensystem zu Sonnensystem fliegen konnte und handelt zwischen den Planeten. Und ich weiß noch, wie wir in den Pausen da gesessen haben und vom Vortag aus den Stationen die Preise für die einzelnen Rohwaren, die man da kaufen konnte, aufgeschrieben haben und dann gedacht haben, okay, wie fliegen wir heute Nachmittag am besten, um genug Geld für den, keine Ahnung, Upgrade des Raumschiffes XY oder sowas zu bekommen. Und dann haben wir uns dann nachmittags getroffen und sind dann genau sowas abgeflogen.
Und die Eltern freuen sich, dass der Junge so viel draußen ist.
Für die war ich immer unterwegs. Ne? Ich war ein normaler Junge, der mit dem Fahrrad unterwegs ist. Dass ich aber mit dem Fahrrad bloß übers Feld gefahren bin und dann bei meinem Kumpel vorm Rechner gesessen habe oder bei dem anderen Kumpel im anderen Dorf. Wir waren jeden Tag bei einem anderen Kumpel vor, ne, sozusagen und haben da halt einfach gespielt.
Spielen ist für den 51-Jährigen bis heute eine soziale Angelegenheit. Während er spielt, läuft immer ein Chat oder ein Stream, in dem er sich mit anderen Spielern über das Spiel austauscht. Oder verfolgt, was sie gerade spielen. Einige sind inzwischen gute Bekannte geworden. Man teilt Alltagssorgen, gratuliert sich zu Geburtstagen, schickt Geschenke zu Geburten. Im Prinzip nicht viel anders als bei Fußballfans, die zusammen kicken und zusammen Spiele der Bundesliga schauen.
Ich nehme jetzt nochmal das Dungeons & Dragons. Das war unser Corona-Ding. Ne? Wir hatten eine Familie, mit der haben wir uns regelmäßig getroffen. Wir waren also zu 4 Personen am Tisch. Und eine Person war per Computer dazu geschaltet. Das war so ein ganz schönes Ding, was wir gemacht haben. Wenn ich das Gleiche aber rein online mache, dann mache ich per Definition ein Computerspiel, tauche in eine Fantasiewelt ab und das soll dann problematisch sein. Ich rede mit echten Menschen, die einfach sagen, wir haben eine Verabredung, wir spielen etwas gemeinsam. Und das ist genau das, wo ich denke, das ist nichts, was man problematisieren kann.
Und mittlerweile wissen wir doch, dass es wesentlich entscheidender ist, genauer drauf zu schauen. Das heißt, es gibt diesen wunderbaren Vergleich, dass ein Alkoholiker ja auch nicht flaschenabhängig ist, sondern es kommt auf den Inhalt an.
Christian Montag, Professor für molekulare Psychologie an der Universität Ulm.
Und tatsächlich bezieht sich dieser Abhängigkeitsbegriff, der übrigens auch heftig diskutiert wird, auf bestimmte Online-Kanäle. Wir wollen ja jetzt nicht Millionen von Menschen, die gerne Computerspiele machen, irgendwie ein Suchtthema andichten. Also das gilt es jetzt zu verhindern, sondern lediglich den Menschen, die tatsächlich Problemverhalten entwickeln, auch eine Hilfestellung anbieten. Jede Form der Panikmache ist überhaupt nicht angebracht.
Computerspielen gehört zum Alltag für rund 3 Milliarden Menschen weltweit. 2021 betrugen die Umsätze mit Computerspielen allein in Deutschland etwa 6 Milliarden Euro. Knapp das 17-fache des Kinomarkts und das 7-fache der Umsätze der Musikindustrie. Die Webseite Moby Games, die Computerspiele katalogisiert, verzeichnet inzwischen mehr als 100.000 Einträge in mehr als 50 Kategorien. Parallel dazu verbringen immer mehr Menschen Zeit auf Social-Media-Plattformen und mit Streaming-Diensten. Knapp 73 Millionen Deutsche nutzen mittlerweile Twitter, Facebook und immer öfter TikTok. Im Durchschnitt 1,5 Stunden täglich, vor allem per Tablet und Smartphone. Mit ihnen hat sich der Forschungsfokus erweitert. Was zieht uns in die virtuellen Welten und was hält uns dort? Wen besonders? Und woran liegt es, dass sich einige dort verlieren?
Wir müssen 3 Fragen berücksichtigen, um zu verstehen, warum manche Menschen, und zum Glück sind es ja nicht so viele, ein ausgeprägtes Problemverhalten entwickeln.
Christian Montag forscht seit Jahren zur Frage, wie digitale Umgebungen unsere psychische Gesundheit beeinflussen.
Das ist die Wer-, Wie- und Warum-Frage. Wer heißt Persönlichkeitsmerkmale berücksichtigen, wie ist, das ist eher eine aktive und eine passive Form der Nutzung. Und dann natürlich auch das Warum, welche Motive sind dahinter.
Eine ganze Reihe von Studien hat in den vergangenen Jahren darauf hingewiesen, dass Personen eher dann exzessiv spielen, wenn sie einen hohen Grad an Neurotizismus aufweisen. Menschen zum Beispiel, die eher ängstlich sind und zu depressiven Verstimmungen neigen. Zudem sind es häufiger Personen, die wenig gewissenhaft sind.
Ich muss eigentlich irgendwie Hausarbeit machen. Und dann ist vielleicht die Social-Media-Plattform eine ganz nette Ablenkung. Und dann klopft man sich so mental auf die Finger und sagt, nee, ich konzentriere mich jetzt und bleib bei der Sache. Und diese Form der Selbstregulation fällt dann eben weniger gewissenhaften Leuten schwerer. Allerdings darf man das bitte nicht als Suchtpersönlichkeit verstehen. Wir reden hier über Wahrscheinlichkeitszusammenhänge. Das heißt, es ist ein bisschen wahrscheinlicher, dass Personen, die diese Persönlichkeitsausprägung stärker zeigen, auch ein Problem entwickeln. Aber das sind keine 1-0-Funktionen, die wir haben.
Ich muss mich mal gerade kurz um das japanische Kampfschiff Kongo kümmern. Das ist aber ein beschissener Schuss. Naja. Ging so.
Menschen sind soziale Wesen. Sie interagieren, sie kommunizieren, sie spielen. So messen wir unsere Kräfte, stellen Stärken und Schwächen fest, erproben Rollen. So entwickeln wir Fantasie und Kreativität, schulen Sinne und soziale Kompetenzen. Je nach Kommunikation, je nach Spiel, mehr oder weniger. Bewältigen wir eine Aufgabe, entwickeln wir eine Fertigkeit oder bekommen Anerkennung, sorgt das Gehirn über die Ausschüttung von Endorphinen, Oxytocin und Dopamin dafür, dass wir Lust und Freude empfinden. Und dass wir Vorfreude entwickeln, dass wir motiviert werden, die Dinge erneut zu tun, die uns Freude bereitet haben.
Mindestens 1 Spiel pro Tag, weil ich dann so eine Kiste bekomme. Das eine Login pro Tag, das versuche ich immer hinzubekommen.
Was für eine Kiste?
Man bekommt eine Belohnungskiste für den täglichen Login. Die öffnen wir jetzt mal gerade mal gucken, was ich da Schönes drin habe. 4 Flaggen und wahrscheinlich nochmal 4 Flaggen.
Ego-Shooter für alte Leute, nennt Hanno seine beiden Lieblingsspiele. Das Spieletempo sei gemächlich, die Community nett und unterstützend. Nicht unbedingt die Regel.
Klassisches Beispiel, was man so kennt, ist eigentlich League of Legends. Man denkt so, ach, schönes Spiel, das sieht ja hübsch aus, ich probiere das jetzt auch mal. Wenn die anderen Spieler merken, dass du Anfänger bist, dann wirst du beleidigt. Und zwar nicht nett.
Und noch etwas beobachtet er mit Unbehagen. Spielen macht vielen Spielern immer weniger Spaß.
Gibt's ganz viel. Gerade bei MMORPGs, sowas wie Multiplayer-Online-Rollenspiele, sowas wie World of Warcraft, das große Beispiel. Ich glaube, das war in den 2011, 12 irgendwann, haben sie dieses Achievement-System eingebaut. Und man konnte bestimmte Achievements nur zu bestimmten Zeiten erfüllen. Und wenn man es zu der Zeit nicht gemacht hat, dann hat man sie halt nie mehr bekommen. Und das spricht halt auch ganz schlimme Sachen bei Menschen an. Ne? Also zu sagen, oh mein Gott, ich habe nur noch heute die Möglichkeit, dieses digitale Ding zu erreichen, dann muss ich das jetzt weitermachen, auch wenn ich eigentlich keinen Bock mehr habe. Das ist ein fieser psychologischer Druck, der da aufgebaut wird. Und ich kenne Leute, die genau darüber dann auch irgendwann gesagt haben, so jetzt muss ich wirklich komplett aufhören, ansonsten gehe ich da dran kaputt.
Manipulation ist, glaube ich, ein Begriff, der hier durchaus zutreffend ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir im Zeitalter des Überwachungskapitalismus leben. Das heißt, Tech-Konzerne verdienen ihr Geld damit, dass sie uns maximal ausspähen, ausleuchten. Das heißt, sie haben ein Interesse daran, möglichst viele Engagement auf unserer Seite zu erzeugen. Und das hat dazu geführt, dass eben diese Plattformen Elemente verbaut haben, die darauf abzielen, dass wir dort mehr Zeit verbringen, als uns lieb ist.
Dieser Punkt wird in der Debatte um Internetsucht aber oft vernachlässigt. Professor Christian Montag.
Was man gesagt hat, ja, jetzt bist du nicht so gewissenhaft, ändere dich doch jetzt mal. Ist doch dein Problem. Nee, damit vergessen wir eine entscheidende Seite. Nämlich diejenigen, die diese Plattformen betreiben, darauf abgezielt haben, immersive Umwelten zu schaffen, in denen wir Raum und Zeit verlieren.
Persuasive Technology. Überzeugungstechnologie, werden in der Tech-Welt Anwendungen oder Designs genannt, die das Nutzerverhalten in Richtung eines bestimmten Ziels beeinflussen wollen. Einer der ältesten dieser Mechanismen ist der Facebook-Like-Button, der eine Art soziale Währung geworden ist. Die Anzahl der Likes für Posts einer Person geben Auskunft über ihre Reichweite und ihr Ansehen im Netzwerk. Ab einem bestimmten Punkt greift das, was Verhaltensökonomen den Besitztumseffekt nennen. Hat sich jemand auf diese Weise etabliert, bekommt, in diesem Fall der Facebook-Account, für diese Person einen Wert. Ein Effekt, der auch in vielen Spielen wirkt.
Sie sammeln jeden Tag ein paar Münzen und ihre kleine Welt wird immer größer. Sie haben dort Lebenszeit investiert. Das ist ihre kleine Welt. Und Menschen fällt es unglaublich schwer, dann zu sagen, ich lösche jetzt diese App, weil sie einfach meine Zeit im Alltag wegnimmt. Und da greift dieser Besitztumseffekt. Ne? Was müsste man ihnen jetzt geben, damit sie diese App tatsächlich löschen?
Programmieren wir Menschen noch die Computerspiele? Oder die Computerspiele uns? Oder Menschen über Computerspiele andere Menschen?
Also vielleicht nicht gegen den Strich, nee,
aber so nach hinten oder nach oben?
Das ist wurscht. Wenn es ihm nicht taugt, wird er das schon zeigen. Auf gehen.
Zurück in die Klinik Kloster Diesen zur Tiertherapie mit Nadja Tienelt. Ihre Patienten mit Medienabhängigkeit oder Gaming Disorder, so hat sie beobachtet, agieren tatsächlich oft anders als andere Patienten.
Das Interessante ist, die Zocker, sage ich jetzt mal allgemein, also nicht bewertend, sondern einfach nur als Abkürzung, die haben immer eine Strategie. Bevor sie anfangen, die Tiere zu treiben, sprechen sie sich erstmal mindestens 5 Minuten ab und sagen, ja, wenn die Schafe dahin gehen, wer springt denn da ein oder wer geht von der Seite hin? Die andere Gruppe, die nicht medienabhängige Gruppe, die machen es meist so, dass sie sagen, gut, wir gehen jetzt mal los und schauen mal dynamisch, was passiert. Die medienabhängige Gruppe, die macht Plan A, Plan B, Plan C. Und oftmals verlieren sie sich dann im Diskutieren und beachten die Schafe gar nicht mehr und die sind dann weg.
Viel Kopf, wenig Körper, das funktioniert nicht gut im Umgang mit Tieren.
Beim Esel oder beim Schaf, da geht einfach nicht Plan B. Das spürt, wie du bist im Hier und Jetzt. Und das spiegelt direkt deine Wirkung auf das Tier. Spiegelt es direkt, wie du jetzt gerade bist. Das riecht dein Schweiß, das riecht über den Schweiß die Hormone und gibt Informationen über deinen jetzigen Zustand. So.
Will man mit anderen Lebewesen erfolgreich in Verbindung treten, direkt und unvermittelt, dann spielt die körperliche Präsenz eine Rolle. Die eigene und die des Gegenübers. Körperliche, physische Reaktionen können unterstützend wirken oder einschüchtern, nervös machen oder beruhigen, je nach Situation, nach Tagesform und müssen auch in gleichen Situationen nicht immer gleich sein.
Das ist die direkte Interaktion und das ist der Unterschied zum PC, zum Bildschirm, zu den Coins, zu der Belohnung.
Aufmerksamkeit aufzubringen für die Vielschichtigkeit, Unmittelbarkeit und Unvorhersehbarkeit im direkten Miteinander, das haben Menschen, bei denen vor allem Computerspielen zur Sucht geworden ist, scheinbar verlernt. oder sie hatten schon immer Schwierigkeiten damit.
Was wir heute wissen, ist, dass eben Depressionen, Angsterkrankungen, vor allen Dingen soziale Phobie, das Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätssyndrom, ADHS, drei ganz typische Begleiterkrankungen sind, manchmal auch Vorerkrankungen.
Bert de Wild, Chefarzt der Klinik Kloster Diessen.
Wenn wir jemanden vor uns sitzen haben, der eine soziale Phobie hat, eine Depression und eine Computerspielsucht, und wenn derjenige schon als Kind sehr viel Computerspiele zum Beispiel genutzt hat, bestimmte Entwicklungsaufgaben gar nicht für sich hat lösen können, die ja häufig was mit der analogen Welt zu tun haben, also mit dem eigenen Körper, mit der Sinnlichkeit, mit unmittelbaren Zwischenmenschlichkeit, dann ist das gar nicht so einfach auseinanderzudröseln. Was war denn da zuerst? Ne? Also ist derjenige, hat er sich gekränkt, verängstigt, in die virtuelle Welt zurückgezogen? Oder war die reale Welt so unattraktiv und ist so wenig genutzt worden, weil das Computerspiel immer zuerst da war?
Häufiges Computerspielen verändert das Gehirn, beeinflusst Verhalten, motorische Fähigkeiten und Wahrnehmung. Darauf deuten inzwischen viele Studien hin. Es gibt Hinweise zum Beispiel auf eine geringere sprachliche Intelligenz und Impulskontrolle und auf eine schlechtere Verarbeitung sozialer Informationen. Aber es gibt ebenso Hinweise auf ein besseres Arbeitsgedächtnis bei Spielern, ein besseres räumliches Vorstellungsvermögen und bessere Fähigkeiten, Entscheidungen zu treffen.
Ich sehe immer, dass wir ständig dieselben Diskussionen führen. Wir reden gerade wieder über Gewalt und über Sucht. Das sind sehr, sehr wichtige Themen, klarerweise.
Johanna Pirker, Assistenzprofessorin an der Technischen Universität Graz, Leiterin des Grazer Game Labs, Gamerin, Spieleentwicklerin.
Die Welt der Spiele ist irrsinnig, irrsinnig vielschichtig. Und ich würde mir einfach mal wünschen, dass wir einen großen Fokus auf das positive Potenzial von Spielen oder spielerischen Anwendungen setzen und das einfach auch für das unter Anführungszeichen Gute verwenden. Es gibt durchaus extrem viele Spiele, die dauern vielleicht eine Stunde lang, die eine ganz kurze Erfahrung darstellen, oft ganz persönliche Erfahrungen, also zum Beispiel, wo ich in die Fußstapfen eines Flüchtlings treten kann oder wo ich die Welt aus Augen einer Krebspatientin sehen kann. Und das zeigt mir einfach die Welt aus einer ganz anderen Perspektive. In einem Spiel bin ich mittendrin und muss selbst Entscheidungen treffen und das lehrt uns halt ganz anders.
Die Öffentlichkeit nimmt es kaum wahr, sagt Johanna Pirker, aber mit den Spielerinnen und Spielern sind längst auch die Spiele erwachsen geworden.
Ich finde erstens diese Technologien, dass ich tatsächlich dann in eine andere Haut schlüpfen kann, quasi relativ spannend. Das heißt, dass ich die Welt aus der Sicht anderer leben kann. Aber auf der anderen Seite gibt es sehr viele, sehr simple Mini-Mechaniken. Wir reden dann manchmal auch von diesem Begriff Gamification, der vor vielen Jahren in aller Munde war. Dass ich einfach kleine spielerische Elemente nehme, die mich dazu motivieren, Sachen zu tun, die vielleicht sonst nicht ganz lustig sind.
Wie die Gamepsychologie unterschiedliche Spielertypen unterscheidet und versucht, sie im Spiel zu halten, mit Rankings etwa oder über kleine Belohnungen, so gibt es auch unterschiedliche Lerntypen, die mit Spielemechanismen zum Lernen angehalten werden können.
Ich habe selbst damals meine Diplomarbeit unter Anführungszeichen gamifiziert. Also habe so kleine Progress-Bars gemacht, dass ich immer sehe, okay, wie stehe ich jetzt im Großen und Ganzen? Ich habe mir kleine Tasks gesetzt. Da habe ich einfach gemerkt, dass mich das irrsinnig motiviert hat. Und das war dann der Bereich, den wir auch dann auch in unserer Lehre zum Beispiel versucht haben einzusetzen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn wir zu etwas motivieren wollen. Gibt es einfach unterschiedliche Wege, die wir aus der Spiele-Design-Mechaniken-Welt verwenden können, um uns da ein bisschen weiterzuhelfen.
Das menschliche Gehirn ist enorm plastisch. Alles, was wir tun, hinterlässt dort Spuren. Und vielleicht werden Computerspiele unsere Gehirne langfristig mit Fähigkeiten ausstatten, die wir brauchen, um den zunehmend digitalen Alltag zu bewältigen. Erwachsene, die als Kinder viel Pokémon gespielt hatten, etwa, zeigten im Hirnscan Veränderungen in einem Bereich, der wesentlich für die Erkennung von Objekten und Gesichtern zuständig ist. Ihr Gehirn hatte die Erkennung speziell von Pokémon-Figuren quasi hinzugefügt. Aber vielleicht sollten wir gar nicht fragen, ob, wie und welche Spiele uns kompatibler mit dem Alltag machen könnten und welche nicht, sondern was muss passieren, damit unser Alltag viel öfter die Leichtigkeit eines Spiels bekommt? Und das in jedem Alter.
Computerspielsucht bei Erwachsenen ist ein Feature von Lydia Heller. Neben der Autorin sprach noch Moses Leo. Für den Ton verantwortlich war Thomas Monnerjahn. Regie in diesem Stück hatte Friederike Wigger, Redaktion Kim Kindermann.